Die Daimler-Benz AG muss sich in San Francisco auf eine Anklage wegen mehrfachen Mordes vorbereiten. Dabei geht es um die Verstrickungen des Automobilherstellers in Argentinien zu Zeiten der Militärdiktatur. Die Journalistin Gabriele Weber beschäftigt sich seit vielen Jahren mit diesem Fall, der seine Wege durch die Gerichtssäle von inzwischen 3 Kontinenten genommen hat. Guten Tag, Frau Weber.
Ja, hallo, guten Tag.
Frau Weber, Sie beschäftigen sich seit mehr als 12 Jahren mit der historischen Verantwortung der Daimler-Benz AG in Argentinien. Was haben Ihre Recherchen bislang ergeben?
Anfangs ging es mir nur um die 14 Verschwundenen, die während der Diktatur in Argentinien praktisch von den Sicherheitskräften verhaftet, verschleppt, gefoltert und dann ermordet worden sind. Das war in der Zeit 76 und 77. Und mehrere Zeugenaussagen haben eben belegt, dass die Firmenleitung, also insbesondere der Produktionschef Tasselkraut, daran beteiligt war, indem er Adressen weitergegeben hat, indem er Leute versucht hat, aus dem Werk zu locken. Und da gab es eine sehr enge Zusammenarbeit zwischen der Werksleitung und den Militärs. Man weiß dann aus späteren Recherchen, dass die Werksleitung Aktivisten im Betrieb, den militärischen Geheimdienst gegenüber, als Agitatoren denunziert hat, und dann ganz zufällig sind dann mehrere Wochen später diese Leute dann verschwunden, also zufällig in Anführungsstrichen. Also dies ist der Teil sozusagen, mit dem ich die Recherche begonnen habe. Dann habe ich ebenfalls recherchiert, es ist ja damals während der Militärdiktatur, sind ja Menschenrechtsgruppen schätzen 30.000 Menschen, und da waren eben auch viele Frauen dabei und eben einige auch, die schwanger waren. Also die Maiplatzmütter rechnen von insgesamt 500 Babys, die in den Folterzentren auf die Welt gekommen sind. Und diese Babys sind an Militärs oder an deren Verbündete übergeben worden. Und wir suchen also in Argentinien, wir suchen nach dem Verbleib dieser Kinder. Die sind ja inzwischen Anfang 30, und etwa 100 sind bisher gefunden worden. Das heißt, von 400 fehlt noch die Spur, und da hat eben wohl auch Mercedes-Benz eine Rolle gespielt und auch Kinder bekommen.
Die Verantwortlichen von Mercedes-Benz haben Kinder von ihren eigenen Angestellten bekommen, denn die Leute, die verschleppt wurden, das muss man, glaube ich, nochmal sagen, das waren Gewerkschafter, die in den Daimler-Benz-Werken gearbeitet haben.
Ja, das waren alles Männer. Also da gibt es keine Fälle von schwangeren Frauen bei den 14. Also Daimler-Benz hat damals in die Folterzentren, also in das größte Folterzentrum der Armee nach Campo de Mayo, Brutkästen geliefert. Während der Diktatur. Also das muss man sich mal vorstellen, dass der schwäbische Autobauer seinen Kunden, nämlich der argentinischen Armee, Brutkästen spendiert. Das entspringt jetzt nicht meiner Fantasie, sondern das hat der Justiziar der Firma, also von Daimler, ausgesagt in einer vereidigten Aussage vor Gericht mehrere Male. Und es gibt dann verschiedene Fälle, wo Daimler-Manager, also Mercedes-Manager, Kinder aus dieser Gänsefüßchen, das klingt jetzt alles sehr zynisch, aus dieser Produktion bekommen haben. Der erste, von dem wir es sicher wissen, weil da hat es auch einen Gentest gegeben, ist der ehemalige Kommissar Ruben Lavagen. Der war 76, war er Leiter des Kommissariats in der Nähe der Fabrik, wo nachweislich Firmenmitglieder, Arbeiter gefoltert worden sind. Und in seinem Revier war eben auch ein Ehepaar, die hatten ihr kleines Töchterchen dabei. Und das Ehepaar ist verschwunden, ist ermordet worden, vermutlich mit seiner Hilfe. Und er hat dann das kleine Mädchen, die war anderthalb, als sein neugeborenes Kind auf seinen Namen eingetragen. Dieser Fall ist dann zum Glück nachdem dann die Demokratie wieder hergestellt worden war, 1973, zur Anzeige gebracht worden und auch aufgeklärt worden. Er hat dafür 2 Jahre im Gefängnis gesessen. Und Lavagen ist eben dann angestellt worden als Sicherheitschef von Mercedes-Benz in Argentinien und hat sehr zur Zufriedenheit der Werksleitung dort seinen Job gemacht. Das ist der erste Fall. Dann haben wir in der Familie des damaligen Produktionschefs, also derselbe Mann, nämlich Juan Ronaldo Tasselkraut, der auch die Arbeiter ausgeliefert hat an die Militärs, haben wir 3 Kinder, wo ich die Geburtsurkunden eingereicht habe bei der Justiz. Die sind auch als leibliche Kinder eingetragen, und die Hebammen sind in in andere Menschenrechtsverletzungen, also andere Kindesräuber, Raubgeschichten sind sie involviert und haben auch, ich habe die dann gefunden, ich habe sie interviewt, die haben gesagt, sie hätten diese Geburtsurkunden nie unterschrieben, die sind auch vom Gericht vorgeladen worden. Nichtsdestotrotz sind diese drei Tasselkraut-Kinder praktisch diese Verfahren, ich bin da auch Nebenklägerin, treten auf der Stelle und kommen nicht voran. Dann gibt es noch einen fünften Fall von einem Verkaufsmanager der Firma Mercedes-Benz, und der hat über eine katholische Organisation, die nennt sich Movimiento Familiar Cristiano, ein Kind adoptiert, ein Baby adoptiert, von dem man nicht weiß, wo es herkommt. Und alle Umstände deuten darauf hin, dass das auch von Verschwundenen ist. Also das sind die fünf Mercedes-Fälle, wo es um Aneignung von den Kindern geht. Und die werden eben auch nicht aufgeklärt, bis auf den ersten Fall.
Frau Weber, Ihre Recherchen haben ergeben, dass es eine sehr starke Verknüpfung zwischen den staatlichen Stellen und Mercedes bzw. Daimler-Benz in Argentinien gegeben hat. Wie weit konnten Sie herausfinden, gab es denn Verstrickungen? Wie weit wussten denn die Manager in Deutschland Bescheid über die Vorgänge in Argentinien?
Also es gab ja einen Abgesandten nach Argentinien aus dem deutschen Mutterhaus, und die Unterlagen sind ja dann auch in Stuttgart gelandet. Die Unterlagen werden mir bis heute im Übrigen vorenthalten. Ich habe die nicht bekommen, und das Mutterhaus war dort vor Ort. Das Mutterhaus tut bis heute absolut nichts, um die Dinge aufzuklären. Also man muss dazu auch sagen, es sind damals vor dem Militärputsch sind zwei Entführungen passiert in der Firma durch Guerilla-Organisationen. Und natürlich war das ganze Management war natürlich sehr in Angst und Schrecken, und irgendwo haben sie wahrscheinlich das dann als große Erleichterung angenommen, dass dann sozusagen die Militärdiktatur kommt und ihr Gänsefüßchen aufräumt. Nur, wie gesagt, sie hat eben nicht nur das mit Sympathie gesehen, sondern die Werksleitung hat regelrecht kollaboriert und hat mitgewirkt. Wie gesagt, sie haben ja die Namen übergeben und die Adressen.
Sie veröffentlichten Ihre ersten Recherchen 1999 im WDR zu den Verstrickungen der Daimler-Benz AG. Wie hat Daimler-Benz damals auf die Vorwürfe reagiert? Und inzwischen sind ja 12 Jahre vergangen. Wie verhalten Sie sich heute zu den Vorwürfen?
Sie haben Ihre Strategie nicht geändert. Sie sitzen das Thema einfach aus. Also sie können einfach nicht zur Kenntnis nehmen, dass sich die Mehrheit aller Menschen daran stört, wie sie vorgegangen sind, und dass sie ihre linken Betriebsräte den Militärs denunziert haben, die sie dann in den Rio de la Plata geworfen haben. Sie haben am Anfang überhaupt nicht zur Kenntnis genommen. Dann bin ich auch mit anderen zusammen mit Hilfe der kritischen Aktionäre auf den Hauptversammlungen der Aktionäre aufgetaucht, habe das Thema dort vorgetragen. Dann hat man einen Wissenschaftler, den Herrn Thomaschat von der Humboldt-Universität, unter Vertrag genommen, den fürstlich bezahlt. Und Herr Thomaschat hat dann also ein Gutachten gemacht, was also sehr umstritten ist. Also auch Amnesty International hat es völlig abgelehnt. Er hat gar nicht mit allen Beteiligten gesprochen. Er hat sich von der Firma in Argentinien herumführen lassen und das aufgeschrieben, was die Firma wollte. Nichtsdestotrotz, dieses Gutachten ist für uns relativ gut, weil dieses Gutachten besagt, gibt durchaus zu, dass die Firmenleitung ihre Betriebsräte angeschwärzt hat als Agitatoren. Also ich finde das trotzdem ganz angenehm. Seitdem ist nichts mehr passiert. Es hat dann noch Vorstöße gegeben des Gesamtbetriebsrates von Erich Klemm, die Fälle der Babys aufzuklären. Er hat das gefordert, da müsse man auch eine Untersuchung machen. Da ist er vom Aufsichtsrat völlig abgeschmiert worden. Da hieß es dann nur, wir haben keinen Handlungsbedarf. Ich habe das nochmal allen Aufsichtsräten vorgetragen. Die sitzen es einfach aus und denken, sie könnten das Thema damit aus der Welt schaffen. Das ist nun nicht aufgegangen, diese Strategie. Und das Thema wird jetzt behandelt werden in den USA, und sie hätten es billiger haben können.
Die Daimler-Benz AG gilt ja als eines der Aushängeschilder der deutschen Wirtschaft und als einer der wichtigsten Arbeitgeber, ja auch in Deutschland. Wie hat denn die deutsche Justiz auf diese Enthüllungen reagiert? Oder setzt man sich in Deutschland einfach hin und sagt, das passiert auf einem anderen Kontinent, das hat mit uns nichts zu tun?
Also der Rechtsanwalt Wolfgang Kralek, der hat das ja zur Anzeige gebracht gegen den Produktionschef Tasselkraut hier an der Staatsanwaltschaft in Nürnberg. Und die haben ein paar Jahre in Zeugen verhört, haben ermittelt und haben es dann eingestellt, unter anderem mit dem Argument, wir können ja gar nicht nachweisen, dass die Verschwundenen überhaupt tot sind, vielleicht tauchen sie ja irgendwann wieder auf. Also die deutsche Strafjustiz hat sich völlig hinter den Konzern gestellt. Ich habe dann den Fall der Babys von Herrn Tasselkraut, er ist ja auch deutscher Staatsbürger, hier in Deutschland zur Anzeige gebracht. Und diese Kinderraubgeschichten, das sind Verbrechen gegen die Menschheit, die verjähren nicht. Nichtsdestotrotz hat die Staatsanwaltschaft in Berlin das eingestellt. Als dann die Kläger in der Zivilklage in den USA die Klage in Stuttgart zustellen wollten, also mit dem Gerichtsvollzieher, der hingeht und sagt, hier ist die Klage, bitte unterschreibe da, dass du es bekommen hast, ich gehe jetzt wieder, hat man sogar das Oberlandesgericht in Karlsruhe angerufen und das Oberlandesgericht in Karlsruhe hat dann gesagt, ja, hier ist die nationale Sicherheit in Gefahr, ja, es ist eine große Verschwörung im Gange gegen die Firma Daimler und hat die Zustellung ausgesetzt. Also das kann man eigentlich gar nicht mit einem vernünftigen Menschenverstand, mit einem normalen Menschenverstand gar nicht mehr erfassen, wie sehr die Strafjustiz in Deutschland doch zu Diensten dieser Firma ist. Und es ist im Grunde auch sehr schade. Also ich meine, das erste Strafverfahren ist 1999 in Nürnberg anhängig gemacht worden. Wenn die Firma irgendwie auf diese Vorwürfe reagiert hätte, wenn sie eine wirkliche Untersuchung eingeleitet hätte, wenn sie sich entschuldigt hätte für die Dinge, die passiert wären, wenn sie in irgendeiner Art und Weise die Überlebenden und die Familienangehörigen entschädigt hätte. Das sind ja nur eine Handvoll Leute. Es geht ja nicht hier um die sogenannten Sammelklagen, sondern das sind sehr klar mit Namen benannte Leute. Das sind insgesamt 22 Kläger in den USA, von denen zwei schon inzwischen gestorben sind, weil das Verfahren so lange gedauert hat. Wenn sie das gemacht hätten, 1999 oder in den Jahren danach, dann wäre es zu den ganzen anderen Verfahren nicht gekommen. Im Grunde, dass es jetzt diesen Umfang bekommen hat, dass die Kläger in die USA gegangen sind, weil sie denken, nirgendwo anders Gerechtigkeit zu erfahren, das ist im Grunde der Dummheit der Manager von Daimler-Benz oder der heutigen Daimler AG zu verdanken. Dass sie einfach denken, wie lange läuft mein Vertrag als Manager noch? Ich versuche das Thema rauszuschieben und dann wird es mein Nachfolger, der hat dann das Problem. Damit haben sie nichts gelöst und jetzt haben sie ein richtig großes Problem an den Hacken.
Bevor wir über das richtig große Problem sprechen, möchte ich gerne nochmal auf die Frage der nationalen Sicherheit zurückkommen, die Sie angesprochen haben. Ein Verfahren wegen Mord, wegen Menschenraub ist in einem anderen Land anhängig, beziehungsweise wird in zwei verschiedenen Ländern eigentlich aufgegriffen und aufgearbeitet. Da stellt sich natürlich die Frage, wie sich die deutsche Politik positioniert, gerade auch wenn es um einen so prominenten Fall wie die Daimler-Benz AG geht. Wie verhält sich beispielsweise Angela Merkel, die Regierung Merkel, zu diesem Verfahren?
Das ist eine ganz spannende Frage, die Sie da gestellt haben. Als das Problem sich mit der Zustellung in Stuttgart stellte, hat die Bundesregierung gesagt, wir sehen da keinen Handlungsbedarf. Das ist ein Zivilverfahren, die Firma muss sich dem stellen. Wir werden dort keinen Einspruch einlegen, aber damals gab es noch einen Außenminister, der hieß Steinmeier. Und auch die Justizministerin, wenn ich mich recht erinnere, war das Däubler-Gmelin. Und die haben gesagt, nein, wir werden da nicht intervenieren, die Firma muss sich dem stellen. Außerdem, die USA sind ein Rechtsstaat, dort kann die Firma ihre Anwälte hinbringen, die kann ihre Argumente bringen, wir machen da nichts. Frau Merkel hat offensichtlich das anders gesehen. Nach meinen Informationen hat sie versucht, die US-Regierung zu einem Eingreifen zu drängen bei einem Besuch persönlich im Weißen Haus. Ich habe das auch das Kanzleramt gefragt, da sagt man, hat man drumherum geredet, man hat das weder genau bestätigt noch dementiert. Also das steht jetzt im Raum, dass Frau Merkel das versucht hat. Sie hat, wie gesagt, das nicht dementiert mir gegenüber. Und ich gehe mal davon aus, dass sie ihrem Freund Ackermann dort einen Gefallen tun wollte. Aber auch das hat nicht funktioniert.
Jetzt gibt es in den USA das Gerichtsverfahren bzw. eine Anklage wegen mehrfachen Mordes gegen die Daimler-Benz AG. Was genau wird denn da verhandelt werden? Und also wird es tatsächlich dazu kommen, dass die Überlebenden bzw. die Familienangehörigen ihr Recht in San Francisco gesprochen bekommen? Oder wird es nur ein weiteres Verfahren sein, was zu einem nächsten Verfahren führt?
Also es geht nicht um eine Anklage. Das Ganze ist ein Zivilverfahren. Was anderes war auch gar nicht möglich. Also als die Kläger begonnen haben, ich muss ja zugeben, ich habe die Kläger damals ja 2003 dazu überredet und gesagt, im Grunde, ihr könnt auch in Argentinien auch kein Recht kriegen. Auch damals war in Argentinien gerade Kirchner an die Regierung gekommen und die Menschenrechte waren einen Wert. Also es gibt ja auch heute, werden ja auch einige Fälle verhandelt in Argentinien. Es landen einige Militärs ja vor Gericht, aber das betrifft nur die Militärs und es betrifft nicht die zivilen Komplizen. Und in einem Land wie Argentinien, wo die Firma Daimler immer noch ein Unternehmen unterhält und Arbeitsplätze, ist natürlich so eine Regierung wie die argentinische erpressbar. Insofern ist die Situation in den USA anders. Dort ist Daimler nicht jemand, dessen Pfeife dort alles tanzt. Und insofern ist das Verfahren sehr vielversprechend. Dort hat Daimler nicht die Macht, die Daimler in Deutschland hat oder in Argentinien ausüben kann. Dort haben die Kläger erstmal offene Ohren, dort werden sie angehört, dort sind im Grunde, es ist ja kein Land, was als besonders unternehmerfeindlich gilt. Ich verstehe gar nicht, warum sich Daimler so dagegen wehrt. Ich meine, das ist doch deren Land, wo sie große Geschäfte machen. Dann sollen sie doch vor dem Gericht in San Francisco beweisen, dass sie damit nichts zu tun haben. Der Punkt ist, wir können beweisen, dass sie damit was zu tun haben. Und deshalb versuchen sie mit allen Mitteln und mit allem Druck, den sie ausüben können, dieses Verfahren zu verhindern.
Die Daimler-Benz AG muss sich in San Francisco auf eine Zivilklage wegen mehrfachen Mordes vorbereiten. Und ich sprach mit der Journalistin Gabriele Weber, die sich seit mehr als 12 Jahren mit diesem Thema beschäftigt. Herzlichen Dank für das Interview.
Bis dann. Danke.